Heute begrüßen wir ganz herzlich Norbert Loth und Norbert Kriegisch. Wir beschäftigen uns mit der Gesundheit im weitesten Sinne, mit dem menschlichen Geist und vor allem, wie diese zwei Dinge zusammenhängen.
Außerdem sprechen wir über Ängste und wie wir ihnen begegnen können.
Zu meiner Rechten sitzt Norbert Kriegisch.
Und zu meiner Rechten sitzt Norbert Loth.
Lieber Norbert, ich weiß, viele Leute kennen dich aus verschiedenen Fernsehsendungen als Arzt und zahlreichen Interviews. Du leitest seit über 37 Jahren eine Praxis für Ganzheitsmedizin, Naturheilverfahren und Störfeldsuche in München. Ursprünglich kommst du von der Naturwissenschaft. Du bist heute allerdings bekannt durch einige Bücher, unter anderem eines als Hausarzt, in dem du sehr viele Tipps gibst, die besten Hausmittel von A bis Z beispielsweise. Das ist aber nur eines deiner zahlreichen Bücher. Zu dir kommen generell vor allem Patienten mit unerklärlichen oder chronischen Beschwerden. Das finde ich das ganz Besondere an dir. Und was mich auch immer sehr interessiert, ist, du hast zusätzlich zu deinem Medizinstudium Philosophie studiert. Und hier kommt auch schon meine erste Frage. Was ist das gute Leben? Eine Frage, die die Philosophen der Antike auch schon immer sehr beschäftigt hat.
Das kann man nicht so einfach in einem Satz sagen. Das gute Leben ist, glaube ich, individuell für jeden eine Möglichkeit, wie fühlt er sich wohl in seinem Leben, wenn man es vom Gesundheitlichen her betrachtet, und wie fühlt er sich eingebettet in seiner Umwelt. Und wenn er da einigermaßen ein harmonisches Zusammenspiel hat, dann ist es für ihn ein gutes Leben. Dann kann man es natürlich vom Staatsmännischen her sehen, wenn viele Individuen aufeinandertreffen, müssen die ja auch miteinander harmonieren können. Und das ist etwas, wo natürlich ein Staat oder eine Gemeinschaft auch ausloten muss, was ist für einen wichtig und wie kann man das miteinander in Einklang bringen.
Das war sehr präzise.
Da werden wir sicher uns gleich nochmal weiter mit beschäftigen, aber jetzt stelle ich erstmal kurz unseren zweiten Gast sozusagen, den Norbert Loth, vor. Sie haben Psychologie studiert und später auch Philosophie, was hier wieder eine schöne Gemeinsamkeit ist. Und haben sich schon sehr früh für die kognitiven Denkprozesse des Menschen interessiert. Anfang der 80er Jahre gründeten sie mit Kollegen die Deutsche Gesellschaft für Hypnose und wurden Mitglied der International Society of Hypnosis. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, genau. Und über 10 Jahre waren sie auch Ausbilder und Supervisor der Milton Erickson Gesellschaft und der Deutschen Gesellschaft für Hypnose. Seit vielen Jahren haben auch Sie eine Praxis in München, in der Sie als psychologischer Psychotherapeut mit dem Schwerpunkt Hypnose arbeiten. Und wir freuen uns, dass Sie beide zu uns ins Feenreich gekommen sind und sind schon gespannt, wo uns heute unser Gespräch überall hinführen wird. Meine erste Frage wäre jetzt an Sie, woher kommt denn die Faszination für Hypnose?
Ja, die hatte ihren Ursprung in meinen Begrenzungen, die ich sehr bald als Psychotherapeut erlebt habe, 1978 schon. Ich habe angefangen als Verhaltenstherapeut und da ist man sehr auf der bewussten Ebene tätig, sehr funktional und mit Verhaltensgesetzen wird gearbeitet. Und da bin ich sehr schnell an Grenzen gekommen, wo ich merkte, da gibt's tiefere Schichten, die ich gar nicht berühre, die gar nicht zum Thema werden. Und dann gab es einen wunderbaren Zufall, Patienten, die bei mir Entspannungstraining gemacht haben, die kamen in einen anderen Bewusstseinszustand, ohne dass ich genau wusste, was das ist. Auf jeden Fall, sie meinten, ich hätte sie hypnotisiert. Und da das nicht der Fall war, ich habe das Manual benutzt, Entspannungstraining, und da ist keine Suggestion im direkten Sinne drin, aber alles ist natürlich auch da suggestiv nach dem heutigen Wissen. Aber diese Patienten, die wollten natürlich von mir weiter hypnotisiert werden und dachte ich, ja, das kann ich nicht einfach machen, das muss ich lernen erstmal richtig. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist ein Zufall, dass Sie da in einen Zustand gekommen sind, der aus meinem Wissen schon was mit Hypnose zu tun hat, aber es war nicht meine Absicht. Und so hat mich die Hypnose dann gepackt, erstmal so von der klassischen Seite her und später, das war schon Ende der 78er Jahre, das war zeitgleich, haben sich alle Kollegen im Münchner Raum für einen Hypnosetherapeuten interessiert, für den Milton Erickson, der so die moderne Hypnose eingeleitet haben soll. Ja, das sagen alle, die bei Milton Erickson waren und Schüler von Milton Erickson sind, die sagen, das war praktisch nochmal ein historischer Wandel in der Sichtweise, was ist Hypnose. Und da würde ich auch heute sagen, da ist was dran, aber es ist mehr als Hypnose, sondern es ist ein ganz eigenes Therapieverfahren, was Milton Erickson entwickelt hat mit seinem persönlichen Hintergrundwissen. Und so wird aus meiner Sicht immer mehr die Hypnose auch immer so praktiziert, wie es derjenige gelernt hat und was er alles da integriert hat an vielen anderen Techniken und Wissen. Und das ist heute sehr komplex geworden, ist eigentlich nur eine hochkomplexe Form der Kommunikation. Also hat nichts mehr mit der klassischen Hypnose in dem Sinne zu tun.
Genau, bei der klassischen Hypnose stellen sich ja alle immer vor, dass man irgendwie völlig gar nicht mehr anwesend ist und irgendwie gar nicht mitkriegt. Also so,
das
so ein Bild, glaube ich.
Das ist dann nach wie vor auch richtig, genau. Ja, dass also in der Hypnose auch bei einfachen, leichten Trancezuständen der Mensch wirklich schnell in einen tieferen hypnotischen Zustand gehen kann, ohne dass man das beabsichtigt hat, weil er es selbst steuert. Und da muss man gar nicht so viel machen, man muss nur wissen, wie man damit umgeht als Therapeut. Und den nicht dann alleine lassen, er muss wieder begleitet werden. Und das sind die modernen Formen der Hypnosetherapie. Aber die klassische Hypnose funktionierte damals und heute auch noch, wenn man das nachmacht, diese Experimente von damals, die funktionieren, das muss man schon sagen. Aber macht für den therapeutischen Einsatz wenig Sinn. Ja.
Also wendet man die Hypnose an wie ein speziell auf ein bestimmtes Problem eines Patienten betreffendes Medikament fast, das man angleicht. Das nicht. Also was ist dann Hypnose genau in diesem Kontext?
Also nach dem heutigen Wissensstand ist erstmal Hypnose ein veränderter Bewusstseinszustand, der mit einer hochfokussierten Aufmerksamkeit sich auszeichnet und einer peripheren Ausschaltung von Wahrnehmungen, die man hat, entweder in der äußeren Wahrnehmung oder in der inneren Wahrnehmung. Das heißt, die Fokussierung wirkt zu sagen, das Ausschalten von Sinnesreichen, von Informationen von außen. Und gleichzeitig ist man dann in dem Moment empfänglich für gute Ideen, die einen weiterbringen. Ja, das sind die Suggestionen. Also Hypnose plus Suggestion kann nur funktionieren. Ja, aber wie gesagt, letzten Endes spricht man immer wieder die Fähigkeiten des Menschen an und versucht, die eigenen Fähigkeiten zu aktivieren. Also heute wird mit Ressourcen gearbeitet und hauptsächlich das Aktivieren von Ressourcen, das Nutzen von Ressourcen. Und das sind alle möglichen Fähigkeiten, sind irgendwelche Dinge, die Menschen selbst entdeckt haben. Und von daher kommt man sehr schnell in Richtung, wir haben es eigentlich immer mit Selbstheilung zu tun. Das heißt, wir bewirken eigentlich von außen nur, dass der Mensch seine eigene individuelle Lösung findet.
Das Immunsystem ist ja dann auch so eine Ressource, bin ich da richtig?
Richtig.
Darf ich da noch mal schnell was nachfragen,
gerne,
bitte?
Ja.
Sie kommen ja von der kognitiven Therapie her.
Ja.
Geht es jetzt in dem Fall mehr um die Erkenntnis des Traumas? Mhm. Oder ist es dann schon eine Entkopplung des Traumas in der Hypnose?
Wenn wir gerade dieses spezielle Thema Trauma, dann gibt es Verfahren, die sagen, wir müssen den Menschen nochmal heranführen an diese traumatische Erfahrung, um seinen Gedächtnis sozusagen zu helfen, das wieder einzuordnen. Aber da ist die Gefahr der Retraumatisierung. Und deshalb muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Man will viele Dinge nicht mehr ins Bewusstsein heben. Eleganter ist es, unbewusste Lösungsprozesse zu induzieren.
Das ist, ja. Ich arbeite ja auch auf der psychologischen Ebene. Ja. Psychokinesiologie nennt sich das.
Ja.
Da will ich ja erst recht diesen ungelösten Konflikt, der irgendwo entstanden ist, den mache ich sogar bewusst, gefühlsmäßig bewusst.
Ja.
Und dann versucht man es durch Entkopplungsmaßnahmen, den aufzulösen, damit der überhaupt wieder an ein anderes Gefühl rankommt. Weil sonst haben die ja immer sogenannte Verhaltensmuster, die sich ihr Leben lang immer wieder so abspielen. Und das war für mich die Frage, bei der Hypnose habe ich da auch eine Chance, diese Verhaltensmuster durch Entkopplung von dem ursprünglichen Trauma entsprechend zu kanalisieren.
Also bei jeder traumatischen Erfahrung versucht natürlich das Unterbewusstsein des Menschen so gut wie möglich damit umzugehen. Und das Erste wird immer sein, so viel wie möglich in den Bereich des Vergessens zu holen, nämlich Amnesie, die spontane. Ja. Und so werden Schmerzen ausgeschaltet, Wahrnehmung ausgeschaltet.
Ja.
Das macht der Organismus, das wissen Sie als Mediziner, automatisch. Ja.
Ja.
Und das sind eigentlich fast schon selbsthypnotische Fähigkeiten, die angeboren sind. Ja. Und jetzt wollen wir natürlich bei der Hypnosetherapie und auch bei den moderneren Traumabearbeitungstechniken, nämlich dem EMDR, dieses Eye Movement, dieses Agitation Processing, das wird sozusagen immer nur ein Stückchen ins Bewusstsein gehoben und dann gleich wieder zugedeckt und mit Ressourcen umrandet, ja, dass keiner nochmal retraumatisiert wird.
Das meine ich eben, diese Eye Movement ist ja eigentlich die Entkopplung.
Das ist dann, Sie sagen Entkopplung, wir wissen nicht genau, was das Gehirn wirklich tut in dem Moment.
Ja, aber ich sage es halt also im Küchenlatein,
ja, sozusagen, ist richtig.
Entkopplung.
Es muss eine plausible Erklärung geliefert werden
vom
Patienten, was passiert denn da gerade.
Ja, ja.
Ja, das ist richtig. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass er nicht wieder zurückfällt in eine traumatische Situation oder in früh regressive Muster, weil die bleiben ja bestehen.
Ja, die bleiben bestehen, aber muss man mit anders lernen, mit umzugehen.
Richtig. Man muss sozusagen neue Möglichkeiten schaffen, die einzuordnen, die vielleicht auch besser sozusagen abzudecken mit positiven Erfahrungen. Das ist genau. In der modernen Traumatherapie das wirklich zupflastern eigentlich von etwas, was nicht veränderbar ist, ja.
Braucht dann nicht die ganze Gesellschaft im Moment mit dem Traumaerlebnis von Corona eine Behandlung im Sinne?
Nein, das glaube ich nicht. Das hat sicher viele
Assoziationen, die einem dann hier kommt, natürlich zum Thema Angst.
Na, ich hoffe, dass wir sehr, sehr viel daraus lernen aus dieser Erfahrung. Weil das wird uns weiter begleiten.
Ja, das glaube ich auch. Hat sich das, merken Sie jetzt zum Beispiel in Ihrer Praxis, da einen Anstieg an Menschen, die wegen Corona tatsächlich zu Ihnen kommen?
Ja, das ist ja statistisch schon belegt. Also es hat zugenommen, die Ängste, die generalisierten Ängste, spezifische Ängste, Zwangsstörung, Depression, das ist natürlich häufiger geworden. Und das ist natürlich dem Gebiet, seit ich Therapeut bin, bewege ich mich hauptsächlich in dem Gebiet, Ängste und Depressionen. Und deshalb ist das jetzt natürlich ein Thema generell für die gesamte Gesellschaft auch, um wirklich unsere ganzen Ressourcen wieder jetzt nicht verschütt gehen zu lassen, die jetzt gerade sich reaktiviert haben, um mit dieser Pandemie umzugehen, sondern wir müssen lernen, für die Zukunft das besser noch zu machen. Ja. Und da baue ich einfach auf die allgemeine Intelligenz des übergeordneten Bewusstseins. Man früher hat das C.G. Jung das kollektive Bewusstsein genannt, dass wir alle daraus richtig viel lernen, um für die Zukunft etwas gewappneter zu sein.
Aber nur, wenn wir frei sein dürfen.
Das,
wenn uns bestimmte Gedanken vorgegeben werden, wird es schwierig. Dann können wir nicht frei drüber entscheiden.
Das ist die Frage, wie weit sind wir immer frei? Das wird ja immer sozusagen auch im wissenschaftlichen Bereich in Frage gestellt von den Kognitionsforschern. Die sagen, wir sind ja gar nicht so frei in unserem Denken. Das ist ja alles schon vorbestimmt auf der unbewussten Ebene, in welche Richtung wir uns entscheiden. Und wir wissen gar nicht, durch welche Einflussfaktoren wir plötzlich scheinbar unbewusst entscheiden. Ja. Also es ist schwierig zu sagen, was ist Freiheit? Aber ich halte den Wert für ganz, ganz wichtig.
Gebe ich Ihnen vollkommen recht. Natürlich, aber die Zunahme der Depressionen und Ängste ist bei mir in der Praxis ganz genauso. Wenn ich daran denke, dass eine Bekannte von uns ist zuständig für Personenschäden auf Gleisen bei der Bundesbahn. Und wir hatten bis letzter im März hatten wir 2 pro Monat. Jetzt haben wir 3 pro Tag. Und da frage ich mich natürlich, was sind diese Toten weniger wert als andere Tote? Als Philosoph wird man da schon immer auch, da wird man fragen, was ist ein gutes Leben? War ja am Anfang die Eingangsfrage. Und welches Leben ist in welcher Weise schützenswert und in welcher Weise nicht schützenswert? Das sind alles solche Dinge, die wir da in so einer Diskussion auch immer haben. Ne?
Ja, da kommt man sehr weit in die Moral und die Ethik hinein. Und klar würde man sagen, schützenswert ist jedes Leben, auch jede Insekt und jede Mücke, und muss man sich dann auch schon überfragen, darf ich jetzt diese Mücke?
Darf so ich hier gehen auf diesem Weg?
Ja. Und das ist ja eine buddhistische Lebensform, auch die mit hoher Achtsamkeit heute in die Psychotherapie eingeflossen ist. Ja. Das muss man auch sehen. Wir haben ganz neue Dimensionen bekommen in der Psychotherapie, viel achtsamer mit Menschen, mit seinen Gefühlen, mit seinen Erleben, mit seiner Individualität, aber auch mit seinem Heilungsvorgang umzugehen. Und das wir trainieren Menschen mit achtsamen Techniken, Achtsamkeitsübungen machen. Das macht die Verhaltenstherapie sogar. Ich bin ganz erstaunt. Und heute würde ich sagen, das sind ja alles hypnotische Verfahren. Und die Buddhisten sagen, nein, das ist alles aus dem Buddhismus. Ja,
natürlich. Da überschneiden sich die Methoden.
Mhm. Ja, das ist, erinnert mich immer an diese Werbung von Ricola. Wer hat es erfunden? Es ist eigentlich egal. Hauptsache, es bringt uns weiter.
Und, funktioniert, genau. Wie entsteht überhaupt Angst? Was würdest du als Mediziner dazu sagen? Kann man dazu was sagen?
Also ich glaube, man muss schon unterscheiden, genauso wie bei Stress, ist es ein Eustress oder ein Distress. Mhm. Ja, weil es gibt ja auch Angstzustände oder vorsichtig sein auf dem normalen Leben, dass man schon vorsichtig ist, wenn man zum Beispiel über einen hohen Berggrat wandert, weil man Angst haben muss, man kann abstürzen. Das ist etwas, das ist fürs Leben ganz wichtig und wir brauchen das auch. Aber alle Ängste, die von außen in einem sozusagen geschürt werden, ohne dass man selber drüber nachdenkt, die sind oder überhaupt frei ist, darüber nachzuentscheiden, die sind für mich sehr schwierig und sind krankmachend.
Mhm. Das ist ja auch das, was eigentlich jetzt passiert, oder?
Das ist das, was jetzt passiert. Und ich glaube, dass das, da haben die Medien oder die im Prinzip mit uns umgehen und uns entsprechende Informationen geben, immer nur einseitige Informationen geben, machen da schon sehr viel, was eine Gesamtangst in der Bevölkerung auslösen kann. Und das ist etwas, was ich eigentlich ablehne. Man sollte, wie er ja auch sagt, man muss eigentlich die Achtsamkeit haben. Mhm. Und wenn ich ein Thema habe, was eigentlich Angst macht, sollte ich eigentlich mehr Acht darauf geben, dass die Menschen damit stärker oder gestärkter umgehen lernen und nicht, dass sie noch kleiner gemacht werden. Und das ist das, was wir im Moment erleben.
Und welche Gegenmaßnahmen kann man denn im Vorfeld treffen für sich selbst, also sowohl psychisch als auch vielleicht tatsächlich im Sinne von unseren Ressourcen, das Immunsystem?
Meinst du jetzt speziell für Corona oder sowas?
Zum Beispiel. Ich dachte jetzt nicht nur an Corona, ich dachte jetzt an alle möglichen Krankheiten, aber wir können das ja...
Ich meine, du musst natürlich grundsätzlich, sag ich, ein gesunder Mensch im Geist und Körper, der ist in, sagen wir es mal ein bisschen, der ist in seiner Harmonie oder in seinem Ausgeglichensein. Alles, was dich aus dieser Harmonie oder aus diesem Gleichgewicht bringt, macht dich krank. Und das musst du musst lernen, das ist ja meine Devise, du musst die Hilfeschreie des Organismus lesen lernen und musst versuchen, diese Hilfeschreie zu interpretieren. Und dann kannst du vielleicht auch die entsprechenden Auslöser eliminieren und dann geht's dem besser. Und dann kannst du eigentlich der Natur das auch weiter so überlassen, weil es gibt ja einen Selbsterhaltungstrieb von allem. Keiner will gern krank sein, keiner will gern sterben. Aber er wird sich damit zurechtfinden. Da bin ich eigentlich ein sehr positiver Mensch, weil die Evolution hat über Millionen von Jahren aus uns wirklich was Gutes gemacht. Und wir können nicht glauben, dass wir, weil wir jetzt ein paar Versuche machen können im Labor, glaube ich, alles das, was die Evolution gemacht hat, plötzlich nur noch in Frage stellen.
Sind wir größenwahnsinnig geworden, sozusagen?
Ich glaube, das ist das Problem.
Ja, und aber um bei mir jetzt als Individuum wahrzunehmen, was dann jetzt nicht im Lot ist und mich aus der Harmonie bringt, brauche ich dazu nicht ein höheres Bewusstsein? Und kann ich das nicht lernen?
Gut, es wird ja auch von der psychotherapeutischen Seite immer wieder empfohlen, dass jeder versucht, so viel wie möglich mit Entspannungstechniken, mit Meditation und allem höhere Stressstabilität aufzubauen und sagen, man muss es heute machen, man hat nicht eigentlich schon alles von Natur aus mitbekommen. Aber ich bin da eher skeptisch, mit zu viel Methode an etwas heranzugehen, was vielleicht viele mit einem gesunden Menschenverstand manchmal ganz richtig machen. Dass sie sagen, ich baue erstmal ganz natürlich in dem Bereich, in dem ich handeln kann, Stressoren ab. Ja, ich versuche, die Arbeit zu reduzieren oder versuche, den Freizeitstress runterzufahren. Aber sie müssen es mitkriegen, ja. Und sie müssen da gute Freunde oder Bekannte haben, die sagen, du hör mal zu, du bist dauernd unterwegs. Fahr doch mal ein bisschen langsamer und runter. Das ist nicht so einfach. Man muss nicht gleich zur Psychotherapie gehen, aber die Information in der Öffentlichkeit ist wichtig, dass jeder in der Lage ist, Stressoren selbst zu reduzieren. Ja, da muss man nicht unbedingt zum Therapeuten gehen und muss keine Anti-Stress-Seminare besuchen. Da wird das alles schön vermittelt. Bei Managern wird es gemacht, weil man da weiß, die sind dauernd auf einem hohen Stresslevel. Ja, und man stellt meistens auch nur Menschen ein, die stressstabil sind. Sonst können sie gar nicht in diesen Positionen bestehen und erfolgreich sein. Aber wir sind nicht alle gleichmäßig ausgestattet mit einer Stressfähigkeit und deshalb ist das sehr individuell unterschiedlich. Und manche sind sehr schnell an der Grenze, wo dann das System anfängt, sich zu wehren über Symptome. Ja.
Also ich glaube, die Hilfeschreie des Körpers sind immer wiederkehrende Befindlichkeitsstörungen, um das mal so ganz einfach zu sagen. Die Befindlichkeitsstörungen können auf allen Ebenen stattfinden. Die können stattfinden, dass du immer zum Beispiel Muskelschmerzen hast, die können stattfinden, dass du Magenprobleme hast, die können stattfinden, dass du schlecht schläfst, die können stattfinden, dass du plötzlich hoch und tief in deiner psychischen Gefühlswelt bist. Die können auch stattfinden, dass du gedanklich blockiert bist. Im Prinzip, das ist so meine Erfahrung. Und deswegen ist es eben so, dass wenn man da ein bisschen offen ist und sagt, was ist für mich ein gesundes, ein glückliches, harmonisches Leben? Und wenn ich da immer was habe, was mich immer wieder stört, dann kann man anfangen, darüber nachzudenken. Wenn du gesund bist, interessiert dich das nicht. Du musst einen Leidensdruck haben. Denn wenn du keinen Leidensdruck hast, wirst du weder zum Therapeuten gehen, du wirst weder zum Arzt gehen, du wirst sonst irgendwas machen. Du musst einen Leidensdruck haben. Und der Leidensdruck kann unterschiedlich sein. Der kann sein, dass du in deiner Ehe plötzlich deine Frau sagt, komm, ich verlasse dich jetzt, weil du nie mehr da bist. Das kann genauso ein Leidensdruck sein, wie dass du plötzlich feststellst, ich wach unter der Brücke auf, weil ich zu viel Alkohol trinke. Ich will nur damit sagen, wie viele unterschiedliche Variationen es gibt. Und das ist eigentlich, wir müssen eine Sensibilität mehr dafür entwickeln, dass wir ein bisschen in uns hineinhören und spielen, ist das, was ich jetzt tue, bin ich damit zufrieden, passt es mir oder gibt es. In dem Moment, wo du schon anfängst, darüber nachzudenken, dass du vielleicht was anders machen, vielleicht sollte ich mal abnehmen, vielleicht sollte ich mal machen. In dem Augenblick hast du eigentlich schon den Zustand erreicht, dass du auch was tun musst.
Im Grunde genommen kriegt das Bewusstsein irgendwann eine Information aus dem Körper oder über die Psyche und sagt, du, irgendwie läuft's nicht so richtig. Ja, da sind auch gar keine Symptome. Ja, aber man merkt, irgendwas stimmt nicht. Ein Unwohlgefühl sein ist da. Mit meinem Leben muss ich mal ein bisschen vielleicht andere Wege gehen oder mich mit Dingen beschäftigen, die ich vorher nicht gemacht habe. Denn jedes Symptom aus meiner Sicht ist ja schon eine Anpassungsleistung des Organismus auf der psychischen, körperlichen Ebene und versucht, gegenzusteuern. Und die Symptomatik ist das Signal ans Bewusstsein, jetzt läuft meine eigene selbstheilenden Prozesse laufen in die falsche Richtung. Jetzt brauche ich auf der bewussten Ebene noch ein paar neue Informationen oder Verfahren, die mir helfen. Dann brauche ich eine ärztliche, medizinische Versorgung oder eine psychologische Versorgung zusätzlich. Das ist dann der richtige Weg. Oder erstmal Freunde, mit denen ich drüber reden kann. Aber erstmal muss die Symptomatik im Bewusstsein etwas auslösen.
Da habe ich ein bisschen eine andere Ansicht manchmal dazu, ja. Weil die Symptome sind ein Zeichen, dass der Körper sich gegen was wehrt. Ja. Das ist schon das Richtige. Bloß in der normalen Medizin, deswegen bin ich ja einen anderen Weg gegangen, läuft's ja anders. Da wird das Symptom unterdrückt.
Richtig.
Und da wird nicht nach der Ursache gefragt, warum das Symptom überhaupt zustande kommt.
Also die ganze Symptomsprache wird ja nur eher im tiefen psychologischen Bereich richtig berücksichtigt oder in der Psychosomatik. Da ist man heute sehr weit und kennt sich sehr gut aus in der psychosomatischen Verarbeitung von den Symptomen als Informationsgeber, welche Krankheit liegt vielleicht zugrunde oder welchen Heilungsweg sollten wir einschlagen? Ja? Das ist relativ neu jetzt.
Ja, das schon. Nur die Frage ist ja, ich meine, Sie als Psychotherapeut, Sie sind natürlich Spezialist auf der Ebene. Ja. Aber wenn ich jetzt mal normalen klassischen Patienten sehe, der in die Praxis kommt, der kommt wegen Rückenschmerzen oder wegen Magenschmerzen. Klar. Ja. Und da denkt er nicht gleich, dass es irgendwie psychisch auch eine Ursache haben kann. Ja, wir haben vorhin schon mal besprochen, das kann einfach eine Übersäuerung des Magens als Symptom sein. Aber er fragt nicht nach, warum habe ich die Übersäuerung, sondern der bekommt vom Mediziner nur einen Säureblocker. Und das ist das Problem, was wir in der Sie wahrscheinlich auch in Ihrer Praxis und sonst sehen, dass diese sogenannten Symptome, die Hilfeschrei des Körpers, unterdrückt werden. Der geht nämlich dann gar nicht danach, was ist die Ursache seiner Symptome.
Also für uns ist ja der schlimmste Fall eigentlich, wenn ein Mensch entdeckt hat, wie gut Tavor ist. Das ist ein Schmerz, angstsenkendes Mittel, was wirkt in 20 Minuten. und dann ist die Angst weg. Ja, und wenn er das einmal entdeckt hat,
dann nimmt das ein, wirft das ein.
Und kommt in eine Abhängigkeit, die sehr, sehr schwer zu behandeln. Die Ursache ist überhaupt nicht thematisiert worden.
Genau.
Und die meisten neigen natürlich dazu, aufgrund der medizinischen Versorgung, die wir seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten in unserer Gesellschaft haben, der Arzt hat den gesunden Zustand so schnell wie möglich mit seinen Mitteln herzustellen und das möglichst radikal, nicht an der Wurzel, sondern in der Symptomatik radikal.
Ja, das ist Tavor ein sehr gutes Beispiel, glaube ich tatsächlich. Ja.
Das ist schwierig, auch Menschen, wenn die einmal damit angefangen haben, das wieder abzubauen.
Ganz schwer.
Ja, ganz, ganz schwer. Also, weil die müssen dann durch einen Tal des Jammers durchgehen, wenn sie das versuchen, mal nicht zu nehmen und aushalten. Und deshalb hat sich in der Verhaltenstherapie schon sehr früh die Konfrontationstechnik entwickelt.
Was ist das? Mhm.
Man muss sich mit dem konfrontieren, was einem Angst macht, vor dem man weglaufen möchte. Den Schmerz oder das,
der Horror. Höhenangst.
Höhenangst, das ist sagen, ein Anliegen. Man versucht zu sagen, sich in der extremen Situation auszusetzen. Und das nennt man dann Flooding, Reizüberflutung, weil man weiß, das Gehirn flippt da nicht aus, der wird auch nicht ohnmächtig, sondern der wird sich irgendwann dann beruhigen, der Organismus. Sagt, ist ja wirklich, passiert hier nichts. Aber das muss man erstmal hinkriegen als Therapeut, jemanden dazu überreden. Ja, und das ist so die verhaltenstherapeutische Vorgehensweise, zu konfrontieren. Und das ist allen Therapieformen, auch in der tiefen Psychologie, letztendlich konfrontiert man immer den Menschen mit seinen Ängsten, mit seinen Befürchtungen, mit seinem Zweifel, aber dosiert unterschiedlich, homöopathisch bis radikal verhaltenstherapeutisch in Form von Flooding. Mhm.
Wo ist denn, oder kann man sagen, dass die Hypnose bei bestimmten, weiß ich nicht, Ängsten oder wenn man abnehmen will, weil wir das Beispiel vorher hatten oder so, dass man die bei bestimmten Bereichen besonders gut einsetzen kann? Oder wirkungsgrade?
Ja, also sehr gut belegt ist es jetzt durch Studien mit Ängsten. Dann bei Rauchen ist es wahrscheinlich das beste Verfahren überhaupt, um im Rauchen aufzuhören. Und dann in vielen Bereichen der Psychosomatik, bei Schmerzen. Und da habe ich mich in den letzten Jahren sehr darauf spezialisiert, so chronische Schmerzpatienten, wie haben die eine Möglichkeit, für eine gewisse Zeit rauszukommen aus diesem schmerzhaften Zustand, zumindest erstmal vorübergehend für ein paar Minuten oder für eine halbe Stunde. Und dann kommt man über die Hypnose vielleicht auf einem indirekten Weg dazu, dass der Mensch auch lernt, eine Lebensform zu finden, in dem der Schmerz zwar da ist, aber in seiner Qualität sich verändert hat, weil man es nicht wirklich wegbekommen kann bei chronischen Schmerzen.
Wenn Sie gerade bei chronischen Schmerzpatienten ansprechen, ich meine, aus der Schulmedizin kennen wir ja die chronische Schmerztherapie, die letztendlich mit einer Dreier-Serie funktioniert, mit Antiepileptika, Morphin und Antidepressiva. Das sind letztendlich die Dreier-Serie. Ja. Und wenn du, ich beschäftige mich ja auch viel mit chronischen Erkrankungen, und das ist das, wenn die Leute kommen zu dir, dann sind die oft schon so abhängig von den Medikamenten, dass du die oft gar nicht mehr da rausbringst. Ja? Beispiel, ich hab eine Patientin gehabt, die kam aus Österreich zu mir, mit chronischen Schmerzzuständen, hat diese Dreier-Serie, und das Problem bedeutet ja, wenn du von einem Schmerztherapeuten zum nächsten gehst, schraubt nur der eine an dem ein bisschen hoch und das andere ein bisschen runter, aber er schaut nicht nach der Ursache. Bei der habe ich herausgefunden, dass sie in den Zähnen ein Problem hatte und spritzte den Zahn an und sofort waren die Schmerzen weg. Aber du kriegst sie von den Medikamenten nicht mehr weg. Verstehst? Mhm. Du hast jetzt zwar die Ursache gefunden, aber du kriegst sie von den Medikamenten. Da brauchst du dann einen Psychotherapeuten, der oder auch Hypnose macht, der letztendlich ihr dabei hilft, wenn der eine regulative Schmerz wäre, wenn der weg ist, auch die Entwöhnung des anderen überhaupt wieder begleitet. Mhm. Ich will nur damit sagen, mit welchen Schwierigkeiten wir da oft zu kämpfen haben. Und das ist, dass das auf verschiedenen Ebenen eben da eingegriffen wird. Und du kannst, selbst wenn du eine Ursache findest, kannst du oft gar nicht die Krankheit mehr heilen. Ne? Mhm.
Könnte man da nicht auch böse sagen, dass da ein Konzept dahinter stünde, dass die Pharmaindustrie gerne Abhängigkeiten auch schafft und dann da ganz glücklich ist?
Wenn man böse,
über Dauerkunden.
Da muss man nicht böse sein. Ich will nur sagen, ich habe einen Freund, der wirklich Finanzvorstand in einer Pharmafirma war, und er hat mir gesagt, vor 25 Jahren wurden Medikamente hergestellt, um Krankheiten zu heilen, mit der Intention. und seit ungefähr 15 Jahren werden Medikamente hergestellt, um die Leute möglichst lange mit der Einnahme dieses Medikaments leben zu lassen. Und das ist von der Intention her, philosophisch gesehen, ein totaler Paradigmenwechsel.
Wer ist dann der Mensch?
Wer ist der Mensch? Und das sind wieder Fragen, die wir vorhin über Ethik und sonst schon angerissen haben. Das ist nicht so einfach zu beantworten. Das Pharmaunternehmen, für den ist das natürlich klar, die will Geld verdienen und will das machen. Aber wir haben doch das Gleiche erlebt bei Blutdruckmedikamenten. Wie ich studiert habe, hat es geheißen, Blutdruck ist Lebensalter plus 100. Dann waren wir noch normal. Mhm. Das heißt, wenn einer 70 Jahre ist, darf er einen Blutdruck von 170 haben. Dann hat man festgestellt, na, da treten vielleicht höhere, manchmal Herzinfarkt oder sonst irgendwas aufnehmen, alle. Dann hat man gesagt, wir machen jetzt 140 zu 80. Und von einem Schlaf, von einem Tag auf dem anderen, waren es 10 Millionen mehr Kranke. Also die waren nicht, vorher fühlten sich nicht krank, sondern die wurden plötzlich durch eine Statistik und durch eine Veränderung der Regel krank gemacht und haben an dem Augenblick Blutdrucksenker bekommen. Jetzt überlegt euch mal, einfach mit einem gesunden Menschenverstand. Warum hat ein älterer Mensch normalerweise einen etwas höheren Blutdruck? Weil, ich gebe euch gleich vor, weil, nein, weil das ist nicht so einfach, nein. Aber weil, stellt euch doch mal vor, der bewegt sich weniger.
Klar.
Seine Gefäßmuskulatur, sie ist nicht mehr so elastisch wie früher. Das heißt, die wird starrer. So, jetzt stellt euch mal vor, das Herz muss von der großen Zehe die Flüssigkeit von unten wieder ins Herz hochpumpen. Wenn der sich mehr bewegt und die Muskelpumpe in seinen Waden bewegt und sonst irgendwas und die Gefäßmuskulatur elastisch ist, dann geht das Blut automatisch wieder hoch ins Herz. Ist es weniger, was braucht das Herz dann? Einen höheren Druck, um das von unten nach oben zu pumpen. Und was passiert Folgendes? Jetzt haben wir nicht nur 140 zu 80, jetzt ist er mittlerweile 120 zu 80. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich nicht nur 10 Millionen, wir haben plötzlich 30 Millionen mehr Kranke, die unbedingt immer Blutdrucksenker nehmen müssen. Natürlich kann auch mal passieren, dass er einen Herzinfarkt hat, weil da irgendwas losgelöst ist. Das bestreite ich ja gar nicht. Aber 80% ist es nicht so. Aber die geht doch mal im Altenheim. Ich behandle ja Leute im Altenheim. Die werden runterreguliert von einem Blutdruck auf 120. Die sitzen auf dem Stuhl und kommen keine 3 Meter auf den nächsten Stuhl und sitzen nur noch da und sind müde und schlaff, können nicht mehr reden. Sie haben am nichts mehr Interesse, weil nämlich, wenn der Blutdruck zu gering ist, wird auch das Hirn weniger versorgt mit Sauerstoff und mit Maßnahmen. Und dann werden die einfach müde. Das muss ich doch mal überlegen. Und dann kommt für die Pharmaindustrie was ganz Tolles hinzu. Dann haben wir die Fünfer-Serie der Kardiologen. Wenn ich den Blutdruck, einen höheren Blutdruck habe im Alter und das Herz vielleicht nicht mehr in der Leistung so gut ist, was muss das Herz eigentlich machen? Es muss häufiger schlagen, damit der Sauerstoff von nach unten und die Schadstoffe nach oben kommen. Das bedeutet, aber das darf man ja haben, dann muss man Beta-Blocker nehmen. Blutdrucksenker, Beta-Blocker. Dann, weil das ja so gefährlich ist mit Herzschlag, muss man Blutverdünner nehmen als nächstes. Dann, weil der Körper es nicht mehr schafft, die Flüssigkeit aus den Knöcheln unten nach oben zu pumpen, muss man Entwässerungstabletten nehmen. Ja, das ist, und dann kommt noch, weil die Gefahr eines Herzschlags, muss man Cholesterinsenker nehmen. So. Das ist die Fünfer-Serie der Kardiologen. Egal, was die haben. Ich bin immer richtig so provokant. Meine Tochter hat in einer Kardiologie 2 Jahre gearbeitet. Und er kam zu mir abends heim und sagt, Papi, die haben immer die gleichen Medikamente. Mal von der Firma, mal von der Firma. Aber haben immer diese Stoffgruppen. Ja, damit lebt man vielleicht lang, aber sitzt vielleicht dann nur noch auf dem Stuhl
und schläft
und lebt lang. So, das ist meine provokante Aussage dazu. Schaut mal in euren Bekanntenkreis,
bei den älteren Leuten. Da muss man gerade mal bei den Eltern mal gucken, was die alles nehmen.
Die haben immer mindestens 5 Medikamente am Tag.
Ja.
Und dann müssen sie noch Pantoprazol nehmen oder einen Säureblocker, weil man ja zu viel Medikamente nimmt und das würde eben die Magen stören. Sind wir schon bei 6. So. Und dann haben die Leute ja gar keinen Hunger mehr, um irgendwas anderes einzunehmen. Und ich bin wirklich provokant, weil ich das ja in der Praxis erlebe.
Ja.
Ja.
Klar.
Da waren wir jetzt bei der Statistik gerade. Das finde ich auch wahnsinnig interessant. Jetzt komme ich wieder zu Corona. Ich führe immer wieder mal so zu Corona, weil es beschäftigt uns ja einfach alle. Deswegen sitzen wir ja auch hier, wir vier. Weil eben in dieser Corona-Zeit uns das Gespräch fehlte. Deswegen hat Marie diese Idee gehabt überhaupt, dass wir diesen Podcast machen. Also da sind wir ja immer mit Statistiken befasst in der Corona-Zeit. Das ist ja auch eine schwierige Geschichte. Jetzt habe ich vorhin aber auch von Ihnen gehört, dieses gesamte Bewusstsein, die höhere Ebene, da komme ich immer zur Quantenphysik. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein Umweg, aber was ist eigentlich Quantenmedizin, wollte ich noch fragen. Gibt es das?
Ja,
und was ist das? Und inwieweit können wir vielleicht doch auch aus diesem Statistikwald etwas lernen, wie man in einer Pandemie mit sowas umgehen kann?
Also Quantenmedizin hat mit Statistik gar nichts zu tun.
Dann habe ich hier falsche Bezüge. Nein,
das geht in eine ganz neue und
ich habe jetzt mehrere Richtung.
Nein, das ist eine ganz andere. Nein, du musst, wenn du, ich bin ein Anhänger der Quantenphysik.
Ja, genau. Ja?
Und es gibt ein sehr schönes Buch von Frido Mann zum Beispiel, von der Quantenphysik des Geistes. Ja? Und letztendlich musst du dir Folgendes vorstellen. Was heißt Quantenphysik oder Quanten? Hat er ursprünglich da angefangen, dass man das Licht als Welle oder als Korpuskel betrachtet. Und es hängt ganz vom Standpunkt des Betrachters ab, sehe ich es jetzt als Korpuskel oder sehe ich es als Welle an. Ich sehe das genauso in der kognitiven Psychotherapie oder sonst irgendwas. Bayern 1, 2, 3, 4, 5 ist ständig im Äther vorhanden. Wenn du den Knopf drückst und auf Bayern 5 schaltest, hörst du das und es geht in dein Bewusstsein plötzlich ein. Schaltest du plötzlich Bayern 1 an, ist es was ganz anderes. Und wenn etwas, nehmen wir an, du hörst jetzt eine Angstnachricht, dann bewirkt es etwas bei dir. Bei Bayern 1 hörst du vielleicht einen schönen Schlager, der wirkt was anders bei dir. Ich will nur sagen, das von ganz von deinem Betrachtungsweise, was für dich gerade die Informationsquanten, das geht's ja, die Informationsquanten sind ständig vorhanden. Nur dann, wenn sie in dein Bewusstsein eintreten und etwas bei dir enzymatisch oder psychotherapeutisch oder sonst irgendwas, was bewirken, dann löst es bei dir irgendwas aus.
Ja.
Um das mal so ganz einfach zu sagen.
Ja. Man muss sich vorstellen, dass alles, was um uns herum ist, in einem riesigen Quantenfeld.
Genau.
Und alle Möglichkeiten des Lebens dieses Universum beinhaltet. Und noch mehr.
Genau.
Und noch mehr. Alles, was wir wissen, ist ganz wenig zu dem, was alles noch möglich ist. Ja. Und wenn man versucht, psychologische Phänomene auf die Quantenfeldtheorie zu erklären, da scheiden sich im Moment die Geister, kommen wir überhaupt da weiter?
Mhm.
Ich bin auch in so einer Diskussion drin, wenn man bestimmte psychologische Prozesse sozusagen induziert mit Hypnose, die dann auf die Zelle wirken, Stress reduziert, Hypnose ganz nachweisbar, dann wirkt es auch irgendwo auf die Zelle. Und da würde man im molekularen Bereich sagen, da verändern sich bestimmte strukturelle Dinge, Zykotine, sind Proteine, die sich dann ändern. Das weiß man schon ziemlich sicher. Aber sie sind noch weit, weit weg von der Quantenfeld oder von dem Quantum. Ja?
Nein, es geht ja nur um die Erklärung, dass es das gibt.
Ja, das gibt
es. Denn es ist ja so, letztendlich...
Nee, ich verstehe.
Das ist ja, man muss ja nichts anderes. Kannst du sagen, auf ein Quantus, ein Energiequantus bewirkt etwas.
Eine Menge an Möglichkeiten.
Ob das jetzt ein Photon ist, ein Licht, oder ob das ein homöopathisches Mittel ist, oder ein Gedanke ist, das kann etwas bewirken. Und wir wissen doch auch, es gibt ja Forschungen, zum Beispiel mit Skalarwellen nennt man das, wo man letztendlich sogar das Bewusstsein von anderen beeinflussen kann, dass das letztendlich, es gibt ja schon, dass du dann positive Sätze über Skalarwellen übertragen kann, die bei dir eben was auslösen können im positiven Sinn. Genauso wie es auch mal im ersten Irakkrieg gemacht worden ist vom CIA, wo die versucht haben, den anderen mit Skalarwellen Informationen rüberzugeben, dass die doch plötzlich aufgeben sollten oder so. Und dann haben sie es aber zu kurz gekriegt und haben ihre eigenen Leute aufgegeben. Nein, es ist ja mittlerweile verboten, mit solchen Methoden in Geschäftshäusern die Leute zum Kaufen zu animieren. Das wurde ja auch gemacht und in Versuchen gemacht.
Das sind wirkliche Experimente und die wirklich nachgewiesen sind. Man kann in bestimmten Text sozusagen im Kaufhaus in der Musik subliminar unter der Wahrnehmungsschwelle Botschaften einspielen. Die kriegt man bewusst nicht mit, wenn man den Text sich anschaut und mit dem Gerät sozusagen auflöst, alles, was ist da an Informationen drin. Aber das ist alles auf dem Feld der magnetischen Wellen noch, elektromagnetisch. Die Quantenfeldtheorie ist nochmal eine ganz andere Dimension. Das sind alles physikalische Wellen, mit denen sich unsere Welt heute wirklich sehr gut auskennt. Aber beim Telefonieren sind wir direkt in der Welt der Quantenphysik. Und das ist ganz unglaublich. Ja? Viele Geräte, die wir benutzen, benutzen die Grundlagen der Quantenphysik.
Also ich sage,
ein Computer ist ohne Quantenphysik ja gar nicht denkbar.
Also ich sage mal so, mit den normalen elektromagnetischen Wellen lässt sich nicht alles in der leider nicht mehr erklären oder nicht erklären. Deswegen bin ich extra auf dieses Skalarwellen gekommen, weil das ist im Prinzip das, wo in Bildern was übertragen wird. Also jeder von uns hat das Phänomen schon mal gehabt. Man hat 10 Jahre niemanden gesehen und denkt plötzlich an dem und plötzlich läutet das Telefon und der ist an der Strippe. Das ist, was ich unter Skalarwellen verstehe. Und da gibt's ja auch genug Experimente dazu. Aber das ist eine Gedankenübertragung. Aber die Informationsquantum ist immer vorhanden. Es hängt immer nur ab davon, wann etwas für dich eine Relevanz hat. Und das ist nicht so einfach zu fassen. Du kannst ja auch nur mit indirekten Maßnahmen erfassen, weil wenn du den, was weiß ich, mit Muskeltests oder mit sonst irgendwas machst, oder mit Hautwiderstandsmessungen, wo sich plötzlich irgendwas verändert, wenn du an was denkst oder wenn du etwas machst. Dadurch kannst du schon auch Experimente machen.
Das ist ja alles auf der materiellen Ebene sehr einfach zu erklären, elektrophysikalisch. Ja. Gerade Hautleitwiderstandsmessungen, die spiegeln aber Bewusstseinsprozesse wider. Sie sind praktisch ein Symptom, da passiert was auch. Ja. Durch Denk kann man sozusagen die Hautleitfähigkeit beeinflussen. Mhm. Indem man sich entspannt, wird die Hautleitfähigkeit geht runter, weil der Schweißaustritt sozusagen in den Schweißdrüsen geringer wird.
Ja, ja.
Und das ist unglaublich. In Bruchteilen von Sekunden, da macht man sich ein paar Vorstellungen im Kopf von entspannten Situationen und schon geht der Hautleitwiderstand runter.
Wir haben ja auch im Schauspieltraining wirklich Methoden, die sich sehr stark damit auseinandersetzen. Klar. Das sind gewisse Dinge, die man üben kann, die in der Kommunikation auf der Bühne natürlich wesentlich essentiell sind.
In der Psychotherapie hat man das dann genutzt, nennt man heute Biofeedback und so. Es sind hilfreiche, unterstützende Maßnahmen, auch in der Behandlung von psychosomatischen Patienten. Und das ist aber sozusagen auch noch nicht diese Ebene, von der wir gerade gesprochen haben.
Ja. Genau. Ich wollte nur deswegen diese Fragen so komisch stellen und auch so wirr, Entschuldigung, um dahin zu kommen, wie sieht die neue Welt der Gesundheit aus? Also das ist natürlich abhängig von der Kultur, von der Gesellschaft und so weiter. Jetzt haben wir aber eine Pandemie, die ja kulturübergreifend zuschlägt und das wollte ich so ein bisschen anstoßen, was da Ihre Ideen dazu sind oder auch gar keine vielleicht. Aber wie geht's denn weiter? Was für eine Utopie oder Dystopie kann man da entwickeln?
Also du kannst es positiv oder negativ sehen.
Ja.
Ich sage jetzt mal so, wenn du es Negative sehen würdest, positiv sollte man mal aufhören, aber wenn du zuerst mal im Negativen anfängst, ich bin da in gewisser Weise sehr pessimistisch.
Ja.
Weil ich einfach miterlebe, wie die Ausbildung von Ärzten funktioniert. Ja? Die werden nur, also wenn du auf einen normalen Ärztekongress gehst, gibt es 4 große Hörsäle. Und die 4 großen Hörsäle sind von den 4 großen Pharmafirmen gebucht. Und da wird im Prinzip nur das vermittelt, was die vermitteln wollen. Und die Leute gehen raus aus dem Kongress, gehen nach Hause, werden immer wieder entsprechend beeinflusst durch Artikel
und
so weiter und probiere es aus. Und dann wird auch nur das, ich meine, ich habe doch selber an der Forschung gearbeitet, du kriegst doch nur Drittmittel. Und die Drittmittel werden von Firmen gegeben. Und die Firmen geben dir nur etwas, wenn was hinten rauskommt, was sie verwerten können. Das heißt, ich bin da relativ, Grundlagenforschung in dem Sinn, was vom Staat, ob das wirklich für die Gesundheit oder für die Bevölkerung gut ist, das gibt's relativ selten. So. Und dann wirst du nur in einer Richtung ausgebildet. Wenn meine Tochter ihre Facharztprüfung gemacht hat und gesagt hat, Papi, wenn ich denen erzähle, was wir hier machen, dann falle ich durch die Facharztprüfung durch. Ja? Aber wir helfen auch Menschen. Ich habe vorhin schon gesagt, wem hilft denn das? Die Ziel ist doch die Digitalisierung, wo alle Daten auf einem Chip gespeichert werden. Und wenn die Blutwerte oder die Blutdruckwerte oder die Pulswerte sich verändern, dann wird individuell, so heißt es dann, individuell durch entsprechende Injektoren sofort das entsprechende Medikament injiziert. Das ist die Zukunft, das ist mal Negatives.
Natürlich ist die Medizin sehr stark in seiner Ausbildung auf die Apparatemedizin oder auf die Pharmakologie hinausgerichtet, weil das im Alltag schnelle Erfolge auch bringt bei Patienten. Das muss man auch
bei Symptombehandlung.
Bei Symptombehandlung.
In der Akutmedizin unschlagbar.
Ob man es dann wirklich in der Breite so anwenden sollte, so wie es beschrieben haben, das liegt natürlich nur in der Hand jedes einzelnen Arztes. Er könnte anders, wenn er anders ausgebildet wird. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und viele Ärzte sind noch nicht in diesem Freiheitsgrad, dass sie sagen, ich mache das, was für den Patienten am besten ist, auch wenn es vielleicht ein anderer Weg ist, als jetzt die Leitlinien vorschreiben.
Das ist erfordert Mut.
Das Mut. Und es gibt ja Leitlinien, die heute sozusagen wirklich für den Arzt verbindlich sind, sonst kriegt er ein rechtliches Problem. Ja, das muss man auch wissen. Die stehen unter einem riesen Druck, die Ärzte.
Ja, es heißt Richtlinien. Richtlinien und die Richtlinien sind Richtlinien. Ja. Das heißt, das muss man sich, natürlich, wenn man jung von der Universität weggeht, ist man dem erst einmal ausgeliefert, weil man nichts anderes gelernt hat. So hat es ja bei mir auch angefangen. Nur erst, wenn du dann überlegst, was magst du eigentlich den ganzen Tag? Und du feststellst, dass du die Leute immer wieder siehst, wann kommt einer geheilt denn mal da raus? Dann stellst du fest, dass du nur Antimittel verschreibst. Antirheumatiker, Antidepressiva, Antihypertonika, Zuckersenker und was der Teufel. Du verschreibst nur Antimittel und keiner fragt nach, was ist die Ursache dieses
Geschehens. Wichtig ist natürlich, diese Antimittel sind notwendig, um akute Situationen erstmal aufzufangen.
Nichts dagegen. Also
das ist ganz wichtig.
In der Akutmedizin ist die sogenannte Regelmedizin unschlagbar. Ja. Ich bin vollkommen zu. Ja. Nur, warum nehmen die chronischen Erkrankungen so viel zu? Das muss man sich ja auch mal fragen.
Viele Faktoren.
Weil wir mit Akutmitteln ununterbrochen weiter therapieren und nicht nach den Ursachen weiterforschen.
Ja. Was sind die drei wesentlichen Faktoren, da wir da gerade waren?
Ich sag mal, du behandelst nur mit Akutmitteln.
Das
ist das eine. Das zweite ist, dass die Leute nicht nach Ursachen forschen. Ja? Und das dritte ist, dass sie, selbst wenn sie die Ursachen erkennen, nicht in der Lage sind, was verändern zu wollen.
Und auf einer höheren Ebene. Und es ist ja auch die Kultur, die einen einbettet und einen vielleicht einzwängt und in eine Unfreiheit bringt. Aber vielleicht ist es da sehr schwer, das allgemein zu sagen. Vielleicht geht es nicht.
Wieder zu erklären, wie entstehen chronische Ängste?
Ja, genau, das finde ich spannend.
Die werden mal ausgelöst durch eine Realangstsituation und der Mensch ist dann nicht in der Lage, adäquat darauf zu reagieren, nimmt vielleicht ein angstsenkendes Mittel in dem Moment. Akut, richtig, seine Angst wird gesenkt und damit hat er eine Lösung, die er später wieder anwenden wird. Ist also, würde man sagen, verhaltenstherapeutisch, lerntheoretisch konditioniert, schnell ein Mittel zu nehmen. Und das kann sein, dass er dadurch immer mehr unfähig wird, mit Ängsten umzugehen. Und damit leidet man praktisch eine Chronifizierung an. Ist aber nicht die böse Absicht von den angstsenkenden Mitteln, sondern das fehlende Wissen von dem, der das verschreibt oder auch von dem, der das nimmt. Wenn ich zu häufig regelmäßig das Mittel nehme, dann konditioniere ich mich auf Mittel nehmen, nicht auf Angstbewältigung. Das ist in der modernen Psychotherapie der wichtigste Ansatz. Und sagen, wie komme ich denn dazu, Ängste besser zu beantworten mit meinem besseren Verhalten? Da brauche ich eine Anleitung dazu. Ja, alleine finden das die meisten nicht raus. So ist es bei der Chronifizierung von vielen Schmerzen auch. Ich habe jetzt gerade einen Artikel geschrieben über eine Patientin, die hat einen schweren Autounfall gehabt und mit Schädel-Hirn-Trauma und einem organischen Psychosyndrom, also alles, was dann dazu kommt, Ängste, Depressionen, chronische Ganzkörperschmerzen, Kopfschmerzen und. Es ist ein ganzer Rattenschwanz von vielen, vielen Störungen noch dazu. Also, und die wurde 10 Jahre lang in allen guten Fachkliniken in München, Umgebung, in Oberbayern behandelt, Reha-Maßnahmen, bis bei einer Klinik ein Therapeut mal auf die Idee kommt, machen wir mal mit Hypnose. Die hatte bis dahin keinerlei Erfolge gehabt. Sie hat sozusagen gelernt, regelmäßig Schmerzmittel zu nehmen. Sie hat gelernt, so mit ihrem Ganzkörperschmerz und Kopfschmerz irgendwie zu leben und auch zu arbeiten. Mutter und Haushalt hat sie hingekriegt. Aber dann kam mal einer auf die Idee und hat mit ihr Hypnose gemacht. Und dann war sie mal für eine kurze Weile schmerzfrei. Und er sagt, das geht ja auch ganz ohne irgendwelche Medikamente. Wie ist das möglich? Und so ist sie dann zu mir in Behandlung gekommen. Inzwischen nach 1,5 Jahren ist sie schmerzfrei, ganz, nimmt keine Medikamente mehr.
Wunderbar. Mhm.
Aber es war nicht die Hypnose, sondern es war eigentlich der Mut, sich wieder selbst zu besinnen, das selbst das Leben in die Hand zu nehmen und sagen, das geht irgendwie auch, zumindest habe ich es erstmal vorübergehend vergessen, den Schmerz in der Hypnose, da habe ich ihn vergessen, den Schmerz während des Schlafes, dann habe ich ihn vergessen, weil ich habe sie nämlich fokussiert auf eine Ressource, mit der sie vor der Krankheit Lebensfreude erlebt hat. Nämlich habe sie wieder erinnert, sie war doch eine gute Reiterin. Dann hat sie wieder angefangen zu reiten. Und seit sie wieder reiten kann und wieder auf den Pferdreithof geht, ist sie dauernd dort und vergisst in der Zeit auf erstmal den Schmerz. Und kann so offensichtlich auch mit diesem erlernten Verhalten, Schmerz kann man vergessen, völlig, teilweise oder auch ganz. Und auch alle Aspekte, die zum Schmerzerleben dazugehören, was die Traumatisierung ist, hat sie langsam auch vergessen, weil es nicht mehr wichtig ist. Also ein unglaublicher Fall, den ich gerade beschrieben habe und wo auch diese Kliniken sich sagen, das müssen wir uns merken, wir müssen immer in irgendeiner Weise mal versuchen, wie kann man psychotherapeutisch mit irgendeiner Form von Bewusstseinsveränderung Einfluss nehmen. Also das Beispiel ist für mich einer der interessantesten in den letzten Jahren. Ich habe es gerade beschrieben in der Fachzeitschrift und mal gucken. Das ist ein Glücksfall, muss ich ehrlich sagen. Das kann man nicht verallgemeinern. Das ist immer die Gefahr. Deshalb sage ich, die Individualisierung der Heilung, das ist das Entscheidende. Die persönlichen Ressourcen des Patienten, das Wissen, spezielle Wissen der Ärzte, wann muss ich akut was machen, wann muss ich andere Disziplinen dazunehmen, einen Psychotherapeuten oder sowas. Das sind sozusagen mehrere multimodale Ansätze, die heute immer gebräuchlicher werden.
Klingt toll.
Das wollte ich auch noch sagen, weil ich vorhin gesagt habe, mit der negativen Aussicht, und die positive Aussicht ist genau für mich das, dass die Menschen eine individuelle Behandlung für sich selber suchen lernen werden. Und es wird immer so Kollegen geben wie ihn und mich, die sich in auf diese Schiene auch begeben werden und den Mut haben, auch mal was anders zu machen. Denn du darfst nicht vergessen, ich habe es schon mal gesagt, wann zählt zur Richtlinienmedizin, musst du unter die Gaußsche Normalverteilung fallen, dass du bei 60% ungefähr Erfolg hast. Dann zählt es zur Richtlinienmedizin. Statist, weil du vorhin von Statistiken ausgegangen bist. Aber auf jeder Seite der Gaußschen Normalverteilung sind auch noch 20%. Und wenn du die 20 nach rechts und nach links, die Hypersensiblen, die Hyposensiblen dazu nimmst, dann sind es auch 40%, denen plötzlich keiner helfen kann. Das ist auch fast die Hälfte. Das muss man ja auch mal so sagen, 40 zu 60. Und um die Leute müssen die Leute sich ja auch kümmern. Und die gehen bei der Digitalisierung vor die Hunde.
Ich sehe das noch weiter mit der Digitalisierung. Die hat ja schon stattgefunden, weil wir müssen ja immer auch mit einem Kollegen zusammenarbeiten, mit Dr. Google. Ja. Und das ist, der Patient ist daran interessiert, selbst schon sich zu diagnostizieren, Behandlungskonzepte sich aus dem Internet zu holen. Und das müssen wir alles mit berücksichtigen. Ja. Und viele haben intuitiv auch ein richtiges Gespür bei dem sich informieren im Netzwerk. Hat bei manchen natürlich den genau entgegengesetzten Effekt. Sie kommen auf Ideen, die sie vorher nicht hatten. Ja. Und haben dann Symptome, die sie vorher nicht hatten. Ja. Das ist auch möglich. Das ist eben hochsuggestible Sache auch, wenn man sehr empfänglich ist für falsche Informationen und keinen wirklichen inneren Schutz hat, so im Verstand zu unterscheiden, die Fakten sind aber gar nicht gegeben und man nimmt es trotzdem für wahr, dann ist es natürlich, ist man schnell in der falschen Richtung unterwegs. Weil da gibt es in uns wirklich keinen Sensor, der sagt, das ist faktisch falsch, ja. Da gibt es keine Intuition, die uns sagt, das ist faktisch falsch.
Ich habe noch eine Frage. Wovor haben Sie Angst?
Gibt es überhaupt was?
Vielleicht gar nicht.
Ich habe keine Angst. Aber ich habe natürlich auch schon mal ein Nahtoderlebnis gehabt, verstehst? Und dadurch ist es wieder was anderes. Und dadurch hast du, das verändert dein Bewusstsein und dein Ding. Und wenn du das Gefühl hast, dass dir auf der anderen Seite nichts Schlimmes erwartet, dann verlierst du die Angst. Denn meistens ist es ja Angst vorm Sterben oder Angst vor irgend sowas. Und ich von der Seite, ja, also für mich persönlich.
Wenn man heute sagt, die Medizin ist in der Lage, jede Form von Schmerz wirklich medikamentös so runterzubringen, dass man auch im Sterbeprozess bei Palliativmedizin relativ ohne Schmerz, aber ich weiß nicht, wie der Bewusstseinszustand ist. Und deshalb ist das eine Ungewissheit, auf die sich niemand von uns vorbereiten kann, ja. Und ich weiß, bin nicht sicher, ob ich da wirklich gut bin, dann in solchem Sterbeprozess dann auch alles anzuwenden, was ich gelernt habe. Also ist sicher viel, aber ich bin nicht sicher. Und dass diese Ungewissheit, da würde ich sagen, ist schon im Moment Angst. Nicht, was danach kommt, aber was in der Zeit bis zum Tod kommt. Das Leben vor dem Tod, wie Sie sagen, das ist wichtig, aber auch in der Phase, wo es dann leidvoll ist. Und wie stark ich dann bin und wie viel Kraft ich habe, das weiß ich nicht.
Sollen wir das als schönes Schlusswort stehen lassen?
Ich finde schon.
Ja, genau, würden wir langsam zum Ende kommen. Wir haben immer zum Ende noch so ein, zwei Fragen, die wir an alle unsere Gäste stellen. Und die erste davon ist eigentlich relativ simpel. Gibt es denn irgendeine Buchempfehlung zu unserem Thema heute oder eine Filmempfehlung oder irgendwas, was vielleicht unser Thema behandelt, was man den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben kann, wo sie sich noch dazu etwas informieren können?
Also wenn du mich anschaust, ich habe gerade das Buch geschrieben, ich fühle mich krank, warum findet niemand etwas? Da beschreibe ich meine Art von Störfeldsuche, dass es vier verschiedene Ebenen gibt, eine strukturelle, eine regulative, psychoemotionale und geistige Ebene, und dass man danach forschen sollte, wo man bei sich, auf welcher der Ebene man seine größte Blockade hat, dass man dann versuchen kann, da entsprechend therapeutisch auch was zu unternehmen.
Mhm. Klingt gut. Ich habe schon das Buch.
Ich habe es auch oben.
ja, sehr spannend.
Also ich habe mich gerade intensiv mit einem Buch beschäftigt, das wird aber erst im Herbst erscheinen.
Ja.
Weil mich die Autoren gebeten haben, auch was dazu zu schreiben, ein Vorwort. Ja. Und das ist für mich auf dem aktuellsten, höchsten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis, auch im Bereich der Hypnosetherapie und der Psychoonkologie. Und zwar sind es zwei Ärzte, die das schreiben. Und das ist der Michael Harrer und der Hans-Jörg Ebell, weil es Ärzte, die viel, viel Erfahrung mit Hypnosetherapie haben, und die beide sich sehr gut sind, Psycho-Onkologen, und die haben das Buch geschrieben. Nennt sich Hypnose und Achtsamkeit in der Psycho-Onkologie und erscheint im Herbst.
Da bin ich gespannt.
Also das wird für die Fachwelt hoffentlich ein wirklich wichtiges Fachbuch werden. Mhm. Ja, aber es ist so geschrieben, dass auch ein Laie das sofort versteht. Mhm. Und ich hoffe, dass die ärztlichen Kollegen das wirklich beherzigen, weil es geht wirklich darum, wie Ärzte und Krankenschwestern in der Psychoonkologie mit den Patienten einen Dialog, ein Gespräch führen, und zwar eine Kommunikationsform, die heilsam ist und lösungsfördernd ist. Weg von der medizinischen Denkweise, da ist ein Störungsfeld, was schnell beseitigt werden muss, sondern wie begleite ich einen Patienten mit allen medizinischen Mitteln, die notwendig sind, um eine erfolgreiche Krebsbehandlung durchzuführen, sodass er geheilten oder auf einem besseren Weg ist zur Heilung. Und das Buch ist meiner Meinung nach wirklich richtig wegweisend für medizinische Kommunikation.
Ja, klingt sehr spannend und interessant. Dann haben wir immer noch eine sehr schöne Frage, wie ich finde zumindest. Ja. Wo finden Sie Ruhe? Oder wo entspannen Sie sich bei was für einer Tätigkeit?
Spazieren gehen, im Wald. Und die tiefste Ruhe natürlich, wenn ich mit mir Selbsthypnose mache. Das mache ich täglich.
Bei mir gibt es mehrere Sachen, aber am meisten auf dem Rücken meines Pferdes.
Ist ja auch fast wie spazieren gehen im Wald, oder? Nur mit dem Pferd.
Nein, das ist halt ein bisschen was anderes noch. Das ist eine nonverbale Kommunikation. Wenn man so viel reden muss, wie ich oft mit dem Patienten und informieren muss und nachfragen muss, ist man manchmal froh, wenn man nicht sprechen muss, aber trotzdem ein Lebewesen auf einer kommunikativen Ebene miteinander harmoniert. Mhm. Das ist das, was da stattfindet für mich.
Zum Reiten, das lese ich Ihnen gerade noch was vor.
Ja, gerne.
Aus dem Artikel, den ich gerade geschrieben habe. Das ist von der Patientin. Dieser Artikel heißt "Ein Ritt zurück ins Wohlbefinden. Langsam sicher gut." Und der Patientin habe ich in irgendeiner Sitzung mal folgende Lösungsidee gegeben. Sie können sich sicher noch an die schönen Momente beim Reiten in der Vergangenheit erinnern. Wenn das Pferd unter Ihnen gleichmäßig im Schritt geht, Ihr Kopf ist frei, Sie trauen Ihrem Reitkünsten und genießen die Landschaft und fühlen sich wohl. Und jetzt, heute ist es fast so, als müssten Sie noch einmal das Laufen lernen. Und das in Ihrem Alter mit 40 Jahren. Gut, dass all das Gelernte in Ihrem unbewussten Gedächtnis sicher aufbewahrt ist. Laufen, sprechen und auch Autofahren ist für Sie wieder eine Selbstverständlichkeit. Und genauso wird es wieder mit dem Reiten sein. Schritt für Schritt werden Sie sich langsam und sicher und gut an all die schönen Momente, was Sie von selbst erfreuen und das Wohlbefinden beim Reiten wieder genießen. Das war eine Suggestion, die ich hier immer wieder gegeben habe, in tiefer Hypnose auch. Und es geht wirklich darum, dass Sie eine Beziehung zum Pferd wieder aufbaut. Und die Beziehung zum Pferd ist symbolisch für die Beziehung zu Ihrem Körper. Weil sie hat nämlich nach dem Unfall das Pferd immer geschlagen und die Hacken reingehauen und ist abgeschmissen worden, weil das Pferd das nicht mitmacht. Ja? Und dann habe ich ihr gesagt, so geht's nicht weiter. Also das wird das mit, aus dem Reiten nichts und mit dem Schmerz beeinflussen auch nichts. Aber jetzt fangen wir beim Reiten an. Und dann habe ich ihr gesagt, jetzt nächstes Mal gehen Sie wieder in die nächste Reitstunde, weil es geht ja nur darum, ihr gutes Reiten wieder zu erinnern. Ja? Und dann setzen sie sich drauf und warten erstmal, bis das Pferd ihnen ein Zeichen gibt, jetzt kann es losgehen. Ja? Und so habe ich ihr langsam vermittelt, wie sie wieder ins Reiten kommen kann, indem sie gar nicht anfängt zu steuern, sondern sich dem Pferd mehr anpasst und das Pferd entscheiden lässt.
Das ist das, was, wenn wir hier eine Musikerin ja auch hier sitzen haben, ja. Letztendlich ist es ja so, was das die Harmonie beim Reiten ist, ist, dass du zwei senkrecht aufeinander stehende Luftsäulen in eine Schwingung, in eine harmonische Schwingung bringen musst. Und das ist das, was beim Reiten eine totale Entspannung geben kann, wenn du die Muskulatur dann hast. Wir haben im Schauspielunterricht, haben wir das auch gelernt, wenn du hier sogar in der Uhr bist hier hinten. Das ist das, was du beim Reiten besonders sein musst, dass du alle Gelenke, alle Dinge frei bewegen kannst. Und das ist eigentlich das Meditative und das Schöne dran, dass du in unterschiedlichen Gangarten, ob das Trab, Schritt, Galopp ist, ja, dass du in unterschiedlichen Tempi, mal stark, mal schwach, aber immer wieder die Harmonie der zwei Luftsäulen, die aufeinander schwingen,
aus dieser Überlegung heraus hat der Hans-Jörg Ebel, mein Kollege, der Arzt, einen Begriff geprägt, resonanzbasierte Medizin. Und das nennt er im Zusammenhang mit der psychoonkologischen Arbeit, die wir machen, resonanzbasierte und patientenzentrierte Psychoonkologie. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem in einer Schwingung sein und in dem, was ist ein gutes Leben, so wie Sie auch sagten, das ist im Einklang sein mit dem Ganzen. Ja. Das haben die Griechen Eudaimonia gesagt.
Ja. Eudaimonia.
Ja. Eudaimonia. Und das ist für uns als Hypnosetherapeuten irgendwie auch sehr nahe, dass wir sagen, in bestimmten Situationen der Hypnose befinden sich Arzt und Patient in einem gleichen unbewussten Schwingungsraum. Ja? Quantenphysikalisch hat ein Schweizer Kollege das versucht auch zu erklären. Mhm. Ja? Aber mir geht es darum, man begegnet sich so offensichtlich auf einer anderen Ebene und ist dort in sich wesentlich gleichermäßiger in einer Schwingung als auf der bewussten Ebene, wie wir das hinkriegen. Deshalb dieser veränderte Bewusstseinszustand, der das erst möglich macht. Und nach meinen Erkenntnissen ist es am besten, wenn wir beide so tief wie möglich in einen hypnotischen Zustand gehen. Arzt und Patient, Therapeut und Patient, dann kommt etwas in Gang, was wir nicht weiter beschreiben können.
Ja, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass Sie beide gerne uns besucht haben hier im Feenreich und die Gedanken geteilt haben mit uns.
Vielen, vielen Dank. Es könnte besser nicht zusammentreffen, finde ich. Es ist wirklich unglaublich. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und holt euch das Feenreich in euer Wohnzimmer.
Genau. Abonniert uns. Folgt uns auf Facebook, auf Instagram und überall. Wenn Sie unseren oder wenn ihr unseren Gästen folgen wollt, könnt ihr das natürlich auch tun oder sich informieren, wie ihr euch informieren wollt, auf der Website
dr-kriegisch.de und
www.psychotherapielot.de.
Vielen Dank.
Ja, sehr schön.